Also das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck feiert im Jahr 2023 130-jähriges Bestehen. Es wurde als Innsbrucker Stadtorchester vom städtischen Musikschulleiter Martin Spörr aus dem ehemaligen Orchester der Tiroler Landesausstellung mit anfangs nur 27 Mann gegründet und gab dann sein erstes Konzert am 4. November 1893 in den Stadtsälen. Und dieses Ereignis knüpft das erste Sinfoniekonzert des ZOI am 19. und 20. Oktober 2023 an und wird Rossinis Wilhelm Tell-Ouvertüre sowie Brahms' Ungarischen Tanz Nummer 5, die beim Gründungskonzert am Programm standen, im Jubiläumskonzert spielen. Als große Sinfonie leitet die junge bulgarische Dirigentin Deljana Lazarova Dvořáks Sinfonie Nummer 9, die im Gründungsjahr des ZOI 1893 in der Neuen Welt in der Carnegie Hall, New York, zur Uraufführung kam. Als Zeichen des Aufbruchs, der Zukunftsgewandtheit und der Verbundenheit mit Tirol wurde ein Stück von Christoph Dienz ausgewählt. Der Komponist wurde 1968 in Innsbruck geboren und ist seit 2000 freiberuflich als Musiker und Komponist tätig. 2022 übernahm er die künstlerische Leitung des Festivals Klangspuren Schwarz, Festival für neue Musik, bei denen jährlich auch das ZOI seine Expertise für die neue Musik unter Beweis stellt. Zum Gespräch bitten wir Christoph Dienz zu seiner Ballettmusik Lux Umbra, die das ZOI zum Jubiläum interpretiert, und den Historiker und Juristen Dr. Dr. Lukas Morscher, der als Referatsleiter von Stadtarchiv und Stadtmuseum der Experte der Innsbrucker Stadtgeschichte schlechthin ist. Ja, lieber Christoph, du hast in Wien das Konzertfach Fagott, ganz klassisch, bei dem Doyen Milan Turković studiert und wurdest danach sofort an der Wiener Staatsoper engagiert. Die biografischen Notizen von dir lassen dann aber nicht erkennen, wie und wann es dich zum Jazz bzw. zur elektronischen Musik gezogen hat. Also war das noch als Musiker, wie du aktiv warst? Hast du relativ schnell dann zu komponieren begonnen? Wie diese Gleichzeitigkeit und wie kam es dazu?
Also komponieren habe ich schon im Musikgymnasium begonnen mit den Mitschülern. Habe ich für das Jahresabschlusskonzert Stücke komponiert oder für einen Matura-Ball und hauptsächlich Mitschülern. Im Musikgymnasium sind auch die Knödel entstanden. Also komponiert habe ich schon, bevor ich Fagott studiert habe sozusagen. Und ich bin dann gleich nach der Schule nach Wien und habe da zuerst einmal 2 Jahre veranstaltet, den Nachtclub Flex, den es ja immer noch gibt, mitbegründet und war Plakatierer und DJ und habe sozusagen erst einmal meinen Weg finden müssen oder wollen. Und dann habe ich relativ spät zum Fagottstudieren angefangen und eben bin noch während dem Studium, glaube ich, schon in der Staatsoper engagiert worden, war da 3 Jahre und dann habe ich für mich erkannt, dass ich lieber freiberuflich bin und habe sozusagen dann im Herbst 2000 einen Neustart gemacht, habe das Unterrichten aufgehört, habe im Orchester aufgehört und bin sozusagen ins kalte Wasser gesprungen und habe mich als freischaffender Künstler versucht und das ist auch einigermaßen gelungen. Und dann habe ich von den Klangspuren einen Auftrag bekommen, für Zither zu komponieren. Das war sowas wie 2003, würde ich jetzt einmal sagen, ganz sicher bin ich nicht. Und das hat nicht so gut funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Und habe dann beschlossen, das selber zu spielen, weil mir das so riesen Spaß gemacht hat. Also mein Zugang zu diesem Stück war, dass ich mir Zither vor mich hingestellt habe und probiert habe. Wie ein Kind, ganz haptisch sozusagen, ohne Konzept und dachte von Anfang an, dass das Zither alleine zu langweilig ist und habe so einen Loop-Generator dazu gehängt und dann hat es gleich wahnsinnig viel Spaß gemacht und die Zither lässt zu viele Sounds zu und man kann da eben so gut forschen, ohne eine Ahnung davon zu haben sozusagen. Ja. Und So ist diese CD entstanden, die ins Zittert, oder Zittert, eigentlich ist es auf Englisch geschrieben. Das hat ein Freund von mir oder ein Musikerkollege gehört, nämlich der Lorenz Raab, der Trompeter, und hat mich dann gefragt, ob ich bei ihm in der XY-Band mitspielen will. Und so bin ich da immer weiter rein in diese improvisierte Szene, in die Jazz-Szene. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, so Effektgeräte dazu zu hängen, wo ich am Anfang sehr puristisch am Weg war, eben rein nur Zitter-Pur-Sounds verwendet habe. Und über diese Effekte kommt man dann auch sehr schnell eben zu Computerprogrammen, wo man einfach noch mehr gestalten kann auf der elektronischen Ebene. Ja, und dann habe ich Theatermusiken nur noch mit dem Computer gemacht und bin halt immer mehr sozusagen in dieses Feld auch reingerutscht. Aber ich würde mich jetzt nicht als ausgewiesenen Experten bezeichnen, aber ich nütze halt auch dieses Feld für mein musikalisches Schaffen.
Du hast das ganz viel erwähnt, schon eben das Engagement für die zeitgenössische heimische Musik, die Volksmusik auch mit der Reunion der Knödel ja 2018, die ganz besonders am Herzen liegt. Und auch die E-Zither ist ja ganz besonders, diese Kombination. Mhm. Und dein Duopartner Lorenz Raab, der auch bei Lux Umbra einer der drei Solisten ist. Genau. Beim jüngsten Orchesterstück, das eben das Zoi beim Jubiläumskonzert Ende Oktober spielen wird. Auf wie viel E dürfen wir uns darauf freuen?
Also es gibt bei diesem Stück, was ja eigentlich eine Ballettmusik ist, zu einer Choreografie von Andrei Kajdanowski und letztes Jahr vom Volksopernorchester in der Volksoper und dem Staatsballett Wien uraufgeführt wurde. Und im Gespräch mit dem Choreografen Kajdanowski sind wir sehr schnell auf das Ergebnis gekommen, dass wir gern neben dem oder zusätzlich zu diesem klassischen Orchesterapparat noch gern andere Klänge hätten. Und dann habe ich eben vorgeschlagen, dass man so ein kleines Concertino aus drei Musikern noch dazu gibt, die alle verstärkt spielen. Und mit Effekten sozusagen, also das ist ein E-Bass, eine E-Gitarre und eine Trompete. Alle spielen mit Effekten und so erreicht man quasi andere Klänge, die aber genauso gespielt werden wie im Orchester. Also es ist dann keiner, der am Laptop sitzt und verschiedene Regler dreht und schiebt, sondern die spielen dann da genauso mit. Und das war mir irgendwie wichtig für das gemeinsame Atmen oder für das gemeinsame Spüren der Musik ist es irgendwie besser, wenn du da ein richtiges Instrument spielst. Dachte ich jedenfalls. Und so habe ich eben meinen langjährigen Musikerkollegen Lorenz Raab mit eingebunden, weil der in unserem Duo Radi ganz außergewöhnliche Klänge erzeugen kann mit seiner Trompete und den Effekten. Und Manu Meyer am E-Bass ist auch ein langjähriger Wegbegleiter, der einfach wahnsinnig viel, sehr wahnsinnig innovativ ist, mit was gerade die Klänge am E-Bass betrifft. Und Peter Rohm an der E-Gitarre, bei dem ist es ähnlich. Und ich liebe Musik zu schreiben für Musiker, die ich gut kenne, weil da weiß ich genau, was die können und was ihre Qualität ist und kann das dann sozusagen fördern oder irgendwie zeigen, genau das, was sie können. Ja. Und der Lorenz ist ja noch dazu Mitglied des Volksopernorchesters, also der weiß ganz genau, was Orchesterspielen bedeutet. Die anderen zwei haben auch schon ganz viel Erfahrung mit Dirigenten, weil sie viel im Klangforum Wien gespielt haben oder bei Face Contemporary. Und also die können auch unter einem Dirigenten spielen, was jetzt auch nicht immer selbstverständlich ist bei Jazzmusikern oder bei Musikern außerhalb des Orchesterbetriebs. Und so habe ich das eine gute, homogene Kombination gefunden, den Orchesterapparat und dieses Trio zusammenzuspannen. Und ich glaube, dass die sind auch nicht solistisch gedacht, sondern die sind wirklich gedacht als Teil des Orchesters, die eben nur die klanglichen Möglichkeiten erweitern.
Und wie und wo würdest du Lux Umbra, also Licht und Schatten, in deinen Werkkanon einordnen? Eins der wenigen Orchesterwerke, aber trotzdem eben mit der typisch Dienschen tollen Verbindung zwischen EU und Jazz.
Ja, also ich habe jetzt noch nicht so übertrieben viele Orchesterwerke geschrieben, aber ein paar sind es doch. Und sicher, ich meine, man muss auch sagen, dass Lux Umbra eben schon auch keine reine Konzertmusik ist, sondern eine Ballettmusik. Also es ist sozusagen Funktionsmusik. Und mir ist es aber durchaus recht, ich liebe Musik zu schreiben, die eine Funktion hat. Und aber ich glaube eben, dass sie auch ganz gut konzertant funktioniert, weil die Musik sehr reich ist und vielschichtig und darum funktioniert sie gut. Ich habe auch schon ein Trompetenkonzert geschrieben, auch fürs Tiroler Sinfonieorchester Innsbruck. Das war sowas wie 2011 vielleicht, auch schon eine Zeit her. Und also ich kenne auch sozusagen den Orchesterapparat hier und schätze ihn auch sehr. Ich als künstlerischer Leiter der Klangspuren Schwarz kennt ja das Orchester auch als Interpret zeitgenössischer Musik und ich muss sagen, dass sich das Orchester hervorragend entwickelt und richtig gut und leidenschaftlich und mit Begeisterung neue Musik interpretiert. Das war nicht immer so und da hat sich's wirklich beeindruckend entwickelt und darum bin ich ganz überzeugt davon, dass diese Zusammenarbeit toll werden wird.
Du hast das jetzt schon vorweggenommen, also die Begründung eigentlich, warum du denkst, dass es auch am Konzertpodium gut funktionieren würde, weil es ja eigentlich eine Ballettmusik ist.
Genau, also ich glaube eben, das Gute war bei der Zusammenarbeit mit dem André, dass er mir totale Freiheit lassen hat. Also er hat mir hat er mal gesagt im Vorfeld, dass es 5 Bilder gibt und die Zeiten dazu, die er dann nachträglich noch einmal geändert hat. Also ich habe ganz wenig Vorgaben gehabt. Sogar inhaltlich war jetzt nicht wahnsinnig viel Vorgabe, bisschen so Atmosphären oder so Übergänge. Das Erste, was es gegeben hat, war das Bühnenbild, nämlich eine große metallische Wand. Und aus dem heraus hat sich eigentlich das ganze Kunstwerk sozusagen entwickelt. Und musikalisch habe ich totale Freiheit gehabt. Wir haben im Vorfeld eben darüber geredet, was wir uns so vorstellen grundsätzlich, aber im Detail war ich komplett frei. Und dadurch habe ich auch sehr, sehr reich instrumentieren können, viele Ideen unterbringen. Es gibt oft den weniger lustigen Fall, dass der Choreograf in jeder Sekunde mehr oder weniger eingreift, was er braucht, wie viele Schritte nach rechts, wie viele Schritte nach links. Und das war in dem Fall nicht so. Also habe ich mich was die musikalische Form betrifft, war ich total frei. Und habe dadurch rein musikalisch auch denken können.
Das hat jetzt auch viel vorweggenommen, worauf du darin eigentlich besonders stolz bist. Bist du ein Komponist, der gern dann jede Probe begleitet und am liebsten nach der Uraufführung gern weiter daran feilen würde? Oder hast du die Freude, dass du dich da überraschen lässt, jetzt auch zum Konzert kommst, da gar nicht die Proben mit begleitest, sondern einfach einen schönen Abend genießt und das dein Baby freilässt, sozusagen.
Ja, also bei den Proben ist man schon gern dabei, um auch Missverständnisse zu verhindern oder auch Unklarheiten zu beseitigen. Aber in diesem speziellen Falle, wenn man mit Orchester arbeitet, dann ist es jetzt nicht so einfach, dass man da in jeder Sekunde oder halt immer wieder, wenn man das Gefühl hat, das, da hätten wir es gerne ein bisschen anders, die ganze Probe zu stoppen. Also da muss man auch ein bisschen zurückhaltend sein, weil das wollen die Dirigentinnen dann auch nicht, dass man dazu viel unterbricht, weil da gibt es auch so einen Probenfluss und viel entsteht auch beim zweiten, dritten Versuch von selber und da kriegt man dann mit der Zeit auch diese Routine oder dieses Vertrauen, dass die Orchestermusikerinnen sind alles Vollprofis, die wissen, um was es geht und wenn es dann nicht gleich super ist, dann hat es meistens Gründe, die sich dann von selber auflösen, wenn man genug Geduld hat. Es geht dann eher um Balancen vielleicht oder eben grundsätzliche Missverständnisse, die manchmal auftreten können. Aber im Prinzip kann man eigentlich schon das Vertrauen haben in so einen Klangkörper, dass die das gut machen.
Möchtest du dem Zoe trotzdem was mitgeben für den 19. Oktober und dein Stück?
Na, ich meine, ich habe schon gesagt, dass ich wirklich begeistert bin, wie sich das Orchester entwickelt. Es ist nicht nur, dass sie sehr gute Instrumentalisten einfach mittlerweile in ihren Reihen haben, sondern sie sind auch mit einer Riesenbegeisterung dabei. Und das spürt man und das übertragt sich dann auch aufs Publikum. Und das ist wirklich erfreuliche Sache und ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit.
Na, zu guter Letzt, was wünschst du dem Zoe zum Jubiläum? Oder was wünschst du dir für das Zoe in den kommenden 130 Jahren?
Also, dass sie weiterhin so motiviert sind und so toll spielen und so viel Spaß haben am Musizieren, so wie das eben jetzt ist. Also viel ändern müssen sie eigentlich nicht. Und ich wünsche Ihnen nur das Allerbeste und ich bin begeistert von diesem Klangkörper, ganz im Ernst und ohne irgendjemanden schmeicheln zu wollen, finde ich, dass sie wirklich toll spielen und das sage auch nicht nur ich, sondern das hat auch zum Beispiel heuer der Dirigent Gregor Meyerhofer so empfunden und ich glaube, der Dirigent Kalitzke hat gesagt, dass nach dem RSO Wien das Tiroler Sinfonieorchester Innsbruck, das Orchester für zeitgenössische Musik sind. Und das ist eigentlich eine tolle Auszeichnung, weil der ist ein Vollprofi und hat schon mit zig Orchestern gearbeitet.
Danke. Dann machen wir vielleicht den Schwenk zu Herrn Dr. Morscher. Herr Dr. Morscher, wenn Sie uns jetzt zurückgehen lassen, wird es das Zoe in 130 Jahren, also 2153, überhaupt noch geben? Und wenn ja, wie sieht es aus und was macht es so?
Ich kann es natürlich nicht beurteilen, ob es dann noch geben wird. Ich wünsche es mir, ich wünsche es unserer Welt, dass sie dann noch heil existiert. Es wird aber sicher nicht mehr die Welt sein, in der wir heute leben. Und wenn wir noch einmal den Schritt 130 Jahre zurückspringen würden, dann ist diese Welt damals auch nicht mehr mit unserer Welt zu vergleichen. Wohin die Reise gehen wird, ist natürlich rein spekulativ. Ich hoffe aber, dass Kultur als fast Alleinstellungsmerkmal des Menschen ein verbindendes Element darstellen kann und wird. Und ich glaube auch, soweit ich weiß, sind ja auch im Symphonieorchester Menschen aus verschiedensten Herkünften unter dem Schirm der Musik versammelt, um gemeinsam was Schönes zu produzieren. Also ich sehe da schon ein verbindendes Element, vor allem der Musik, die da wenig Sprache braucht oder eine Sprache ist. Literatur tut sich da schon schwerer. Aber trotzdem, ich denke, dass die Welt sich weiterdrehen wird und wir dann vielleicht nur mehr elektronische Musik oder gar keine elektronische Musik mehr hören.
Als grundsätzlicher Beobachter der Stadt, meine Frage an Sie, wie wird das Zoe hier wahrgenommen? Also was macht es mit der Stadt und was macht die Stadt mit dem Zoe?
Es ist einmal auf jeden Fall ein konstitutives Element des Kulturlebens, wobei meine Beobachtung auch unter Menschen, die Kultur aktiv konsumieren, es gibt Musik- und Theatergänger und es gibt welche, die genau dort nicht hingehen. Ohne Aversion oder so, sondern einfach, die lieber in Galerien gehen oder in Ausstellungen gehen. Das sind, natürlich gibt es Überschneidungen, aber zum Teil relativ getrennte Gruppen. Leider, weil natürlich in Tirol schon eine Mentalität vorherrscht, das darf man natürlich so laut nicht sagen, aber ich denke ja auch nur laut, wenn ich kaufe ein Buch, ein historisches Buch um 2000 Euro, werden alle sagen, du bist verrückt. Wenn ich sage, ich kaufe ein elektrisches Mountainbike um 4000 Euro, sagt jeder, warum kaufst du kein Gescheites? Und diese unterschiedliche Gewichtung zu anderen Regionen macht es der Kultur grundsätzlich in Innsbruck schwer. Zweiter Faktor ist, dass die sehr große bürgerliche Schicht, die es früher mal gegeben hat, durch Innsbruck als großes Verwaltungszentrum, man denke an die Eisenbahndirektion, an die Universität und so weiter, das hat sich durch verschiedene Veränderungen sehr stark reduziert. Bundesbahndirektion gibt es ja fast gar nicht mehr in Innsbruck. Die Uni besteht aus Professoren, die 3 Jahre aus Deutschland kommen und dann wieder gehen. Das heißt, die nehmen nicht am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teil oder übernehmen auch keine Funktionen darin. Und das ist ganz, ganz nachteilig für Kultur, weil die Bücher werden nicht mehr gekauft, es ist kein Grundstock an Ausstellungsbesuchern da oder es ist eben auch schwieriger, Konzertkarten an den Mann und an die Frau zu bringen.
Das heißt, meine nächste Frage, ob Sie die Situation zufriedenstellend finden, kann ich mir eigentlich schenken. Ich hoffe doch, dass es eine Identifikation mit dem Zeug gibt hier in der
ja,
Stadt.
Ja, natürlich, die gibt es sehr wohl und man ist ja auch stolz drauf. Allerdings ist ganz klar, dass eine kulturelle Einrichtung niemals mit den Eishockeyspielern oder den Fußballspielern mithalten wird können, wenn man es auf die Gesamtbevölkerung umlegt. Das ist aber auch ein bisschen der Problemkreis für Kulturbereiche, dass sie halt einen relativ kleinen Fanclub haben. Und den teilen wir uns dann alle miteinander und dann ist der Kuchen schon sehr, sehr, sehr klein. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, es geht uns eigentlich verdammt gut. Wir sind uns nur dessen nicht bewusst, auch im Kulturleben. Natürlich wird es mehr Geld, mehr Personal und benötigen und ich weiß nicht, mehr Möglichkeiten zur Bewerbung oder sowas. Aber grundsätzlich geht es uns eigentlich sehr, sehr gut. Man muss sich jeden Tag 3-mal das bewusst machen, wie gut es uns geht, obwohl wir sicher alle mit Minimal- und Unterminimalbudgets arbeiten.
Und wenn man jetzt die Innsbrucker spontan fragen würde, was denken Sie, wird das Zeu eher als Orchester im Landestheater, eben als Opernorchester wahrgenommen oder doch auch als Konzertorchester?
Von der Gesamtbevölkerung, glaube ich, ist es weniger als Konzertorchester wahrgenommen. Von den Leuten, die auch hingehen, schon, logischerweise.
Kennen Sie irgendwas ganz Spezielles, was nur das Zeu macht oder ausmacht, was da eine ganze Eigentümlichkeit ist in der Stadt? Auch für mich als Neue ist das natürlich sehr spannend.
Dafür bin ich nicht nah genug dran, um es wirklich vergleichen zu können. Nein, traue ich mir nichts zu sagen. Ich glaube, und vielleicht ist das Chance und Möglichkeit, dass es eben vielleicht zu sehr in den eigenen Mauern klebt, dass es zu wenig hinausgeht, dass es vielleicht zu wenig unter die Leute, und zwar meine ich die Menschen, die vielleicht noch nie ein Theater, ein Museum oder sowas betreten haben, dass es vielleicht auch einmal hinausgehen müsste. Weiß ich nicht, kann ich jetzt zu wenig beurteilen, aber ich glaube, diese Elfenbeinturm-Zeit ist Gott sei Dank für alle Einrichtungen vorbei. Und da sehe ich schon noch einen gewissen Betätigungsbedarf. Ich meine, muss jetzt nicht gerade in der Halbzeitpause eines Fußballspiels sein, aber warum nicht auch was Verrücktes machen? Also das Hinausgehen oder auch vielleicht nur das virtuelle Hinausgehen oder warum auch nicht um ein Konzert ein Livestream machen, oder ich bin kein Kind des 21. Jahrhunderts mehr, aber ich glaube, man muss einfach auch neue Wege gehen, weil schlussendlich ist es ja relativ banal, man braucht Geld von der öffentlichen Hand und die wollen dafür was sehen. Dafür sind sie da, weil sonst werden sie nicht wiedergewählt. Das ist ja ein ganz klarer, linearer Mechanismus. Und ich glaube, da könnte man noch ansetzen. Auch Berührungsängste abzubauen, auch für Kinder und Jugendliche Dinge machen. Ich glaube, also selber, ich war als Kind sehr viel in den Salzburger Festspielen und ich habe dann einmal in ein Orchester graben dürfen. Das war ein Abenteuer. Das war gruselig und da sitzen echte Menschen drinnen und nicht nur irgendwelche Figuren, wo man nur die Köpfe sieht. Also das war für mich als Kind ziemlich spannend. Und ich glaube, dass solche Erlebnisse Menschen auch ein Leben lang begleiten können und auch assoziativ. Ich hätte viele so einzelne Musikerlebnisse. Kurze Anekdote, ich war mal in Polen vor Jahrzehnten sehr häufig und da wird natürlich zum Schluss Chopin gespielt und dann weint das Publikum. Also das war in den 80er Jahren, da hat das Publikum geweint. Dort heißt er natürlich Chopin und nicht Chopin, aber da haben dann gestandene Männer und Frauen geweint, weil das wird einfach dort erwartet. Und das habe ich also zuerst verblüfft, dann verwundert, dann habe ich mir gedacht, wie gibt es das? Aber das ist einfach für sie eine solche nationale Rührung, dass sie also dann alle mit Tränen aufgeschaut. Also es war sehr seltsam. Schön. Seltsam, schön.
Ja.
Und so, also finde ich schon spannend.
Wenn man jetzt so die letzten 130 Jahre Revue passieren lässt, gab es ja auch mehrere Holpersteine und Klippen, die es geschichtlich umschiffen galt. Also war das Zoo jemals in Gefahr? Können Sie uns dann kurz einen Überblick geben? Gab es auch irgendeine Innsbrucker Musikgeschichte, weiteres Erinnerungswürdiges, irgendwelche Marksteine?
Es gibt immer sehr bedeutende Einzelpersönlichkeiten, denen verschiedene kulturelle Institutionen, auch das Symphonieorchester, ihre Existenz bzw. einen Sprung nach vorne, um es sozusagen verdankt. Martin Spörr, Bembauer, das sind Namen, die sehr, sehr große Verdienste haben. Natürlich, wenn wir an die Zeit des Zweiten Weltkriegs denken, besteht auch sicher sowohl im Landestheater als auch im Orchester ein Bedarf, diese Zeit einmal aufzuarbeiten. Das ist sicher ein ganz großes Desideratum. Es gibt auch schon erste Gespräche in diese Richtung, dass wir das vielleicht auch begleiten dürfen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auch mit der Funktion des Kriegspropaganda-Instruments, also der an der Heimatfront, auseinanderzusetzen. Scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, der auch bis jetzt, glaube ich, soweit ich die Literatur kenne, nicht bearbeitet ist. Also das fände ich ganz, ganz wichtig. Und nicht jetzt schwarz-weiß zu malen, sondern einfach auch einmal das grundlegend aufzuarbeiten, wie sehr hat man sich instrumentalisieren lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder war das einfach auch überlebenstechnisch wichtig. Also man muss da verschiedene Dinge ansehen. Und der zweite Punkt ist natürlich auch die Repertoirefrage. Welche Komponisten werden gespielt, welche werden nicht mehr gespielt? Welche Musiker werden 38 rausgeworfen? Auch welche Schauspieler beim Theater werden entfernt? Und wie geht es denen dann? Also da ist sicher ein ganz, ganz großer Bedarf an Aufarbeitung und ich glaube, die Zeit wäre jetzt die richtige dafür.
Ganz salopp gefragt, Herr Dr. Moscher, hat man auf das Städtische Orchester 1893 gewartet oder musste man da Überzeugungsarbeit leisten, also Martin Spöhr vor allem. Es wurde ja aus dem Ausstellungsorchester herausgeschält, oder das war
eine Vorgängereinrichtung.
Tiroler Landesausstellung, ja. Frühling bis Oktober, denke ich mir, war da der Erfolg so großartig, weil es gab ja tägliche Abendveranstaltungen und Konzerte, dass man die Gunst der Stunde nutzte, um das fortzuführen, oder wie war das?
Das ist jetzt eine Frage, die so einfach sie klingt, so unendlich komplex ist sie. Man muss das in dem Zeitkontext eingebettet betrachten, dass seit die erste Dampflokomotive Innsbruck in den 1850er Jahren erreicht, die Stadt in eine rasend schnelle Umgestaltung gerät, die ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts enorme Geschwindigkeit annimmt. Vielleicht nur zwei, drei Stichworte dazu. Die Arnichstraße, die wir heute eindeutig als Innenstadt sehen, ist erst 1877 angelegt worden. Das waren Wiesen. Da musste die Stadt ein Haus kaufen, abbrechen und die Straße anlegen. 1877. Wenn man sich vorstellt, jetzt immer ein bisschen verkürzt dargestellt, das Sacken beginnt 1880, ist es eine grüne Wiese, auch 1900 ist er verbaut. Wenn man sich vorstellt, die Grenzstraße, also die Maximilianstraße zum auswärtigen Wilden, das waren alles grüne Wiesen und in wenigen Jahren, nicht Jahrzehnten, Jahren wird es verbaut. Was macht es mit einer Stadt? Es wird ein riesiger, es bedarf Infrastruktur, es bedarf Technik, es bedarf auch Menschen, die die Arbeiten machen, aber auch Menschen, die da wohnen, die hierher kommen wollen. Da gibt es eine Umwälzung, begleitet mit allen technischen Umwälzungen, Kanalisation, Elektrizität, Telefon, Telegrafie. Was die Menschen da in ein oder zwei Generationen an Veränderungen erlebt haben, machte die Zeit auch reif für eine Einrichtung wie das Symphonieorchester. Also dieser enorme, da wurde enorm Geld verdient, es wurde enorm viel verändert. Aus einer spät- oder frühneuzeitlichen Stadt wurde auf einmal eine moderne Stadt, innerhalb von wenigen Jahren. Und da findet sich auch plötzlich aus meiner Sicht der Platz. Es hat ja eine ganze Vielzahl von so, ich sage mal, Gasthaus-Konzertgruppen aller Art gegeben. Und auf einmal findet sich mit der Landesausstellung, die ein wichtiger Indikator auch ist, zu sagen, wo sind wir, wo stehen wir als Land Tirol heute. Und dann war, glaube ich, einfach die Zeit reif. Ganz einfach, das war der richtige Mann am richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Umfeld, und dann hat es funktioniert.
Und ich nehme auch an, auch die Operette hat nicht Halt gemacht vor Innsbruck und Tirol. Also wenn man sich das Musikangebot zu dieser Zeit anschaut, war es wirklich
eine moderne Stadt. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu heute gezogen, aber es wurde in kürzester Zeit eine moderne Stadt. Es hat fast alles, also noch einmal ganz kurz ausgeholt. Früher, davor im 19. Jahrhundert, haben Moden, auch Kleidungsmoden zum Beispiel, kann man verfolgen, wie sie von Paris nach Berlin, nach Wien, dann nach Salzburg und dann nach Innsbruck kommen. Wenn die Mode in Innsbruck angekommen ist, 5 Jahre später war sie in Paris schon längst out. Und so haben sich auch Geistesströmungen, Geisteshaltungen, Technologien und so weiter sehr langsam im 19. Jahrhundert bis Innsbruck sozusagen vorgewagt. Von den Seitentälern reden wir gar nicht. Und plötzlich mit der Eisenbahn als Transportmittel, als günstiges, schnelles Transportmittel, geht es in Wochen, in Tagen, in wenigen Zeiten. Das heißt, der technologische und ideologische und intellektuelle Rückstand verkürzt sich. Es ist auch möglich, dass Künstler, Franz Liszt zum Beispiel, der ist nur nach Innsbruck gekommen, weil er auf der Durchfahrt durch ein Unwetter gestört wurde. Aber das war ein alter Herr damals und dann hat er in Innsbruck gespielt. Die Entwicklungen der Zeit, die dann von maßgeblichen, klugen und weitsichtigen Köpfen auch genutzt wurde.
Wie können wir uns einen Abend einer Innsbruckerin eben im November 1893 vorstellen? Hat sie gearbeitet? Kommt sie nach Hause? Gab es sowas wie Hobbys? Hat sie Muße da gefunden, um zu schauen, was findet am Abend statt? Rein ja, alltagsgeschichtlich wäre das sehr interessant.
Ja, das ist alltagsgeschichtlich sehr spannend. Wobei bei der Innsbruckerin um diese Zeit muss man natürlich die Schicht anschauen, woher sie kommt. Ist sie eine bürgerliche Person? Ist sie aus der Arbeiterschicht? Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Lebensszenarien. Fängt einfach damit an, ob man Personal hat oder selber arbeitet und arbeiten lässt, ob man am Abend Kinder zu versorgen hat oder eine Haushälterin. Natürlich denken wir, wenn wir an das Klischee denken, natürlich vor allem an die bürgerlichen bis gut bürgerlichen Familien. Und es gibt kein Radio, es gibt kein Fernsehen. Es gibt Literatur, Hausmusik und dann im späten 19. Jahrhundert auch Restaurant, Gasthaus, Besuch als Selbstzweck. Also nicht mehr nur zur Nahrungsaufnahme, sondern auch als gesellschaftliches Ereignis. Ich glaube, natürlich, was kann man denn sonst dann tun zu Hause? Also, naja, ich meine, Handarbeiten oder Häkeln, naja, der Bedarf besteht, sich auch geistige Nahrung zukommen zu lassen. Und da ist eben Musik, Literatur, Untertagsmuseen sind da Einrichtungen, die, Klammer, der bürgerlichen Schicht zur Unterhaltung dienen. Und diese bürgerliche Schicht bildet dann auch das Fundament der Einrichtungen im Kulturbereich, auf dem sie wirtschaftlich und gesellschaftlich aufbauen können. Deswegen haben wir ein Landesmuseum, deswegen haben wir ein Landestheater und so weiter. Diese bürgerliche Schicht, die nicht nur für am Abend die Kinder versorgen musste, die haben einfach Zeit und Mittel gehabt, Kultur zu konsumieren. Und dann waren sie so viele, dass es ausreichend war, Einrichtungen zu ernähren.
Zu guter Letzt, was waren Ihre bisherigen Erlebnisse mit dem Zoll und was wünschen Sie dem Zoll jetzt zum Jubiläum?
Ich wünsche dem Zoll zum Jubiläum, dass es so gut weitergeht, wie es läuft, dass es vielleicht breiter in der Wahrnehmung breiter aufgestellt wird. Vielleicht, dass Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen Herkünften weiterhin gemeinsam musizieren können und einen Weg und Brücken zueinander finden. Für sich als Einzelmenschen, aber auch für die Gruppen als Ganzes. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Zum Musikalischen bin ich wirklich, Gott sei Dank oder leider, oder wie man es sehen will, der absolut Falscheste, was zu sagen. Aber ich freue mich, dass eine so bedeutende Institution im Kulturbereich auf 130 Jahre zurückblicken und hoffentlich auch auf 130 Jahre vorausblicken kann.
Danke. Das ist ein schönes Schlusswort, dann schließt den Kreis zu Anfangsfolge.
Das war jetzt
Dankeschön. Überlegung.